Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. War ein guter, wie nennt man das? Ein Spoiler nennt man das, glaube ich. Ne? Jetzt ist es spannend, was denn wirklich, wie die Predigt wirklich heißt. Ich finde das so ein bisschen komisch, dass man Predigten betitelt, aber wir machen das wegen dem Internet, wegen dem Auftritt im Internet, damit man sich da besser zurechtfindet. Die Predigten sollen einfach am Wort sein und dennoch haben wir einen Titel und zwar Wirst du entrückt oder bleibst du zurück? Also ein wichtiges Thema, was auch Spannung mit sich bringt, eine Anspannung in jedem auch auslesen sollte. Und zu Beginn möchte ich aber noch beten mit uns. Bleib ruhig sitzen. Heiliger Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und wollen dir danken für die Bibel, Herr, für dein Wort, für das, was du vollbracht hast, Herr, Herr Jesus Christus. Wir wollen dir danken dafür und wollen dich bitten, dass du auch heute Morgen wirkst, Herr. Beruhige du unsere Herzen, hilf doch, Herr, dass wir doch deine Stimme vernehmen, Herr, und rede du und dir gebührt die Ehre, Herr, auch für dieses Wort. Amen. Ja, also die Entrückung, die Offenbarungen, das ist momentan ein ganz heiß diskutiertes Thema. Rauf und runter in der Christenheit, wo man auch hinguckt, es kommen Predigten immer wieder zu diesem Thema jetzt. Und nicht nur bei uns, bei uns Freikirchlern, sondern auch in der Kirche, in den ganzen Kirchen. Und ja, es wird oft die Aussage getroffen, dass der Herr kommt und wir deswegen bereit sein sollen. Aber woher sollen wir denn wissen als Christen, wann wir denn endlich bereit sind? Und ich denke, das ist ein Thema, was mir einfach auf dem Herz lag. Ja, und deswegen habe ich das auch so benannt. Sind wir denn bereit auf die Wiederkunft, auf die Begegnung mit unserem heiligen Gott? Was passiert, wenn er heute kommt? Und man merkt immer wieder bei uns Christen, und ich schließe mich damit ein, Träumerei, dass man begeistert ist von wie es vonstatten geht, wer vielleicht sogar der Antichrist sein könnte. Man fängt an zu spekulieren und vergisst, dass es um eine sehr, sehr ernste Angelegenheit geht. Nämlich, ob wir in der Ewigkeit mit dem Herrn sind oder nicht. Und es wird rauf und runter diskutiert, wie es vonstatten geht. Ja, da gibt es so drei große Theorien und auch das Wann. In der Theologie heißt das Prämillennialismus, Amillennialismus und der Postmillennialismus. Also Fachbegriffe, die man nicht wirklich braucht im Alltag. Aber ja, warum auch immer, die Theologen haben die festgelegt, damit man besser festlegen kann, an was man glaubt. Aber das Christsein ist nicht so, dass man sich einfach nur aussucht und rauspickt, ja, das gefällt mir, das möchte ich haben. Ähnlich wie beim Steak, möchtest du dein Steak gut durch, möchtest du es saftig haben oder blutig? Was magst du? Nein, so ist es nicht. Es ist eine Ernsthaftigkeit. Diese Thematik ist sehr ernst für uns alle. Und sie wird uns alle betreffen. Wenn der Zeit nicht relevant ist, ist es bald. Es ist in Kürze sozusagen. Und ich finde sehr schön im Joel beschrieben die Ernsthaftigkeit, die wir an den Tag legen sollten, auch mit dieser Thematik. Es ist nur ein Vers, den ich vorlesen möchte. Joel Kapitel 2, Vers 13. Ja, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn nicht. Also wir sehen hier, mir geht es um den ersten Teil, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Hier sehen wir nämlich sozusagen unsere Achillesferse, unser Schwachpunkt, dass wir nach außen hin gelernt haben, wie wir uns verhalten sollen als Christen. Aber wie sieht es mit unserem Herzen aus? Die Juden traf das genauso. Sie haben die Trauer nach außen symbolisch gezeigt und haben ihre Kleider zerrissen und auch die Buße getan nach außen hin. Aber wie sieht es mit uns aus? Tragen wir unser Christsein nach außen hin in Form einer Maske oder ist es echt im Herzen? Und ich fand das ganz schön. Letzte Woche, als Husam gepredigt hat, so für mich, was ich mitnehmen konnte als Quintessenz ist, ja, wir sollen gehorsam sein dem Herrn, aber wir sollen es aus der Liebe heraus tun. Nicht aus dem, dass wir dann bessere Christen sind oder irgendwie besser dastehen, sondern wirklich nicht aus dieser Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, zu der jeder Mensch neigt, sondern wirklich aus der Liebe heraus, als Dankeschön für den Herrn, für das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Aus dem heraus, das sollte uns doch antreiben und Antrieb genug sein. Wir brauchen keinen zweiten Antrieb. Das ist unser Antrieb als Christen. Und deswegen die Frage, bist du bereit? Und wir müssen uns da drüber im Klaren sein, dass die Wiederkunft so ähnlich ist wie das Sterben. Es kommt plötzlich und unerwartet. Keiner rechnet mit seinem Tod, außer man hat schon vom Arzt eine Diagnose, die dementsprechend einem hinführt. Aber im Normalfall passiert das immer unerwartet. Und deswegen bist du bereit. Es ist eine Frage, die uns anleiten sollte als Christen. Nicht nur jetzt in der Zeit, die wir leben, weil wir sie Endzeit nennen können, seitdem Jesus Christus wieder auferstanden ist und davor gestorben ist, sondern jeden Tag bist du bereit, dem Herrn, deinen Schöpfer, zu begegnen. Und ich habe das Ganze mal in drei Kategorien eingeteilt, so damit man sich mal selber hinterfragt, ja, wo passe ich denn rein, in welche von diesen Kategorien vielleicht? Es gibt bei der Wiederkunft nämlich drei Arten von Menschen. Eigentlich sind das zwei, aber ich habe sie gnädigerweise unterteilt in drei. Das sind einmal die Leute, die nicht entrückt werden, die quasi Unqualifizierten. Und dann gibt es die Leute, die die Mindestanforderungen erfüllen, die werden auch entrückt. Und dann gibt es Leute, die optimal vorbereitet sind. Und alle drei Statusse sind erreichbar. Ja, optimal vorbereitet bedeutet nicht sündlos, auf keinen Fall, weil dann würden wir alle nicht vorbereitet sein, auf keinen Fall. Und wir können diese Vorbereitung, über die ich heute Morgen reden werde, gar nicht schaffen, aus eigener Kraft. Sie muss von Gott bewirkt werden, aus der Liebe heraus, wurde es auch letzte Woche gesagt, und da möchte ich auch in diesem Einklang bleiben. Und ja, was passiert nun mit dieser Gruppe unqualifizierten Menschen, die quasi sich unqualifiziert sind für dieses Ereignis der Wiederkunft, dass sie nicht mit entrückt werden letztendlich? Das steht im 2. Thessalonicher, unter anderem in mehreren Stellen. Aber im 2. Thessalonicher, im Kapitel 2, die Verse 11 bis 12, da sieht man so ein bisschen, was geschieht. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also das betrifft die Menschen, die die frohe Botschaft gehört haben, dass Jesus Christus am Kreuz für sie gestorben ist. Und sie haben es gehört und haben gesagt, vielleicht jetzt nicht, Herr, ich muss noch das und das in meinem Leben machen und danach. Oder es sind Menschen, die diese Botschaft komplett abgelehnt haben, die gesagt haben, ich habe es verstanden, aber Das ist nicht etwas, was ich in meinem Leben möchte. Ich möchte so leben, wie ich es will und selber entscheiden und nicht einen anderen Herrn haben als der, der ich bin. Und das macht diese Gruppe letztendlich aus, diese Ablehnung von Gott. Ob bewusst oder unbewusst durch diese Ausrede, ich werde mich später damit befassen. Und in Matthäus 7 sehen wir, dass noch mehr Menschen zu dieser Gruppe gehören. Und das sollte uns auch hellhörig machen, einen jeden. Es ist nie verkehrt, sich selbst zu hinterfragen. Matthäus 7, im Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also hier ist eine Gruppe von Menschen in dem Gericht, nicht bei der Wiederkunft, sondern im Gericht, also ein Schritt weiter in der Heilsgeschichte, aber dennoch ist es eine Situation, die wir alle durchleben werden, einmal das Gericht. Ob man nun gerecht gesprochen wird oder ungerecht, aber man erlebt das Gericht als Mensch. Und hier gibt es Menschen, die sagen, Herr, Herr, zu ihm. Das heißt, sie dachten, sie haben Gott gekannt. Sie dachten, sie waren gläubige Menschen. Und sie haben sogar irgendwelche Wunder hier oder Dämonen ausgetrieben. Und Wundertaten haben sie auch vollbracht in den Namen des Herrn. Aber er sagte, ich kenne dich nicht. Und das bedeutet, dass da nie eine Beziehung war, dass es nie ein Kind war, weil ein Vater kennt seine Kinder. Und das ist schlimm, dass es Menschen gibt, die sagen, sie sind Christen, aber sie werden nicht in den Himmel kommen. Und das sollte uns so ein bisschen aufrütteln und vielleicht mal auch zu bedenken geben, dass nicht alle Christen sind, die sagen, dass sie Christen sind. Und im Jakobusbrief, da steht das auch, was denn den wahren Glauben ausmacht. Also wir gehen da gleich auch nochmal in eigenen Worten drauf ein. Dafür reicht aber der Zeitrahmen nicht. Also diese Gruppe ist letztendlich eine Gruppe von Menschen, die nicht bekehrt sind. Und die werden auf keinen Fall entrückt, weil sie nicht Gottes Kinder sind, nicht das Blut Jesu für sich in Anspruch genommen haben und ihm als Herrn anerkannt haben. Und jetzt kommen wir zu dieser Gruppe, die das getan hat, die Mindestanforderungen quasi erfüllen, um die Entrückung mitzuerleben. Und ich möchte einfach mal empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Da wird in einfachen Worten, wie ich finde, sehr schön die Bekehrung, wie das vonstatten geht, erklärt. Und ja, es ist von dem Herrn selbst erklärt, wie man sein Kind wird. Also eine bessere Anleitung kann man nicht geben. Und ganz grob gesagt ist es die Erkenntnis des Menschen, die Bekehrung letztendlich, dass er Sünder ist, dass er den Herrn Jesus Christus anerkennt als den Herrn, der ihm die Rettung geben kann durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung. Und dass er sieht, dass er Buße tun muss, umkehren muss und dann auch mit aufrichtigem Herz sein Leben dem Herrn übergibt. Denn er ist der bessere Herr als wir selbst. Ja? Und wenn man dann diesen Schritt getan hat, dann gibt es weitere Gehorsamsschritte. Aber das beschreibt so ganz grob die Bekehrung. Und ein weiterer Schritt, der während der Bekehrung passiert, der steht im Epheser 4, Vers 30 und auch im 2. Korinther 1, Vers 20, das ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Stempelchen, das wir kriegen, um in den Himmel zu kommen. Das ist mein Eigentum. Ich habe dich erkauft mit dem Blut. Du bist versiegelt. Und es ist ein heiliges Siegel. In dem Sinne hat Jesus Christus in die Wege geleitet. Wir Menschen können dieses Siegel auch nicht einfach wegwischen. Wir haben nicht die Macht, ein göttliches Siegel zu brechen und wir können uns versündigen und den Heiligen Geist aber dennoch betrüben und so leben, als ob wir nicht Christen sind, als Christen. Und das ist etwas, was einen sehr bitteren Beigeschmack hat, finde ich. Und leicht zu verwechseln ist auch mit Namenschristen. Deswegen ist das so gut, auch sich zu hinterfragen, wo stehe ich denn in der Nachfolge? Und für mich sieht das so ein bisschen aus, wenn Menschen wirklich zufrieden sind damit, mit diesem Status, ach, ich bin auch Christ, ich glaube, ich gehe in die Gemeinde vielleicht und da endet schon mein Christsein. Ein bisschen so, wie wenn Kinder, die freuen sich auch, wenn man in den Vergnügungspark geht, ja, und die freuen sich, die zählen fast die Tage darauf und dann kriegen sie ihr Ticket für den Vergnügungspark und das Erste, was sie machen, ist sich auf die erste Sitzbank setzen, sobald sie reingekommen sind und dann haben sie ihr Ticket und sind glücklich. Nee, das ist widersprüchlich. So verhalten wir Menschen uns ja im Normalfall nicht. Aber tatsächlich gibt es Christen, die sich so verhalten. Sie denken, jetzt bin ich errettet, jetzt habe ich alles geschafft, ich bin im sicheren Becken und ich muss nichts mehr machen. Aber das spricht nicht unbedingt für ein richtiges Verständnis von Jesus und auch nicht für eine Dankbarkeit ihm gegenüber für das, was er am Kreuz getan hat. Das spricht eher dagegen. Also es ist eine wackelige Geschichte, will ich mal so sagen. Und wir Christen, mal abgesehen davon, wollen nicht einfach nur irgendwie in den Himmel kommen. Unser Ziel ist es nicht, wie im Fußball meinetwegen, einen Gleichstand zu erreichen mit der gegnerischen Mannschaft, sondern wir wollen haushoch gewinnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen den Siegeskranz erreichen. Wir wollen diesen Wettbewerb mitmachen, den Paulus so schön beschrieben hat. Und wir lesen im 1. Korinther, da schlagen wir mal auf, 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15, warum das Ganze so einen bitteren Beigeschmack hat. Also 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also hier beschreibt es so ein bisschen das Gericht, was den Lohn angeht, nicht was die Errettung angeht, ob man quasi in die Hölle oder in den Himmel kommt, sondern was danach geschieht. Wir lesen hier, es gibt eine Art Lohn und der kann sich in Luft auflösen, wenn er dem Feuer nicht Widerstand leisten kann, wenn er nicht quasi sich bewährt. Und das ist also ein bitterer Nachgeschmack, wenn man keinen Lohn hat im Himmel, außer dass man irgendwie reinkommt. Und es gibt Menschen, die werden hier beschrieben, die das durchleben werden. Und das ist schade, weil es ist ein Schaden. Aber wir wissen auch, dass der Herr Jesus die Tränen abwischen wird im Himmel. Und es wird auch Tränen geben bei Christen, weil sie ihr Leben verschwendet haben. Sie haben ein kostbares Gut bekommen und sie haben es wie in den Mülleimer geschmissen. Und das ist etwas, wofür wir auch gerichtet werden letztendlich. Ja? Dieses Feuergericht, was wir hier sehen, ist also auch nichts Schönes, was uns da erwartet, wenn wir nicht wirklich Lohn bringen für den Herrn. Also wie gesagt, diese Gruppe, die kommt aber trotzdem, sie wird dabei sein bei der Entrückung. Sie qualifiziert sich doch für die Entrückung, da sie das Siegel haben. Sie sind versiegelt, sie sind Kinder Gottes. Und alle Kinder Gottes werden entrückt, egal ob sie wachsam sind oder nicht. Ob sie gehorsam waren letztendlich oder nicht. Das ist etwas, was also nicht die Voraussetzung sein wird, ob du wachsam warst oder nicht. Du hast auch als schlafender Christ, wirst du dabei sein. Aber allerdings ist es ja irgendwo auch schon eine Schande für einen selbst dann. Ja? Das wird man sich dann eingestehen, dass man letztendlich dem Herrn kein Dankeschön darbringen kann in Form eines Lohns. Jetzt wollen wir uns auf die Gruppe konzentrieren, die optimal vorbereitet sind, die wir hoffentlich alle anstreben zu sein. Und fangen wir mal an im 2. Petrus, im Kapitel 1, Vers 5 bis 14. Die wollen wir einmal lesen. Also 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 14. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also diese Dinge sind wichtig, um einen reichlich gewährten Eingang zu erhalten in das Reich des Himmels, in den Himmel letztendlich, in die Ewigkeit mit Jesus Christus. Diese Dinge, wenn wir die haben und praktizieren in unserem Leben, nicht wenn wir zwanghaft versuchen, sie zu erreichen, weil das schaffen wir gar nicht, sondern wenn wir sie haben in unserem Leben, steht hier, dann wird uns sogar reichlich der Einlass gewährt. Und diese Dinge erreichen wir nicht durch eigene Kraft, wie ich schon gesagt hatte anfangs, sondern durch die Liebe, aus der Liebe heraus. Da ist genug Kraft für uns. Wir können es nicht aus der eigenen Kraft schaffen, keiner von uns. Wir können uns aus eigener Kraft höchstens für die Hölle qualifizieren, nicht für den Himmel. Keiner von uns, kein Mensch, der jemals gelebt hat, kann das. Und ja, wir bestreben den vollen Lohn. Und im Johannes, im Brief, im 2. Johannesbrief, im Kapitel 1, in Vers 8, den möchte ich auch noch vorlesen. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Also im Wort Gottes wird viel über den Lohn gesprochen. Es ist nichts Unwichtiges. Ja, viele sagen, ach, das ist wieder Habgier oder sowas im Gedanken. Aber nein, ist es nicht. Es ist etwas, was der Herr sich für seine Kinder wünscht. Er will sie belohnen, nicht nur mit dem ewigen Leben, sondern es gibt einen zusätzlichen Lohn. Und das muss uns bewusst sein. Es ist wichtig dem Herrn, sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Und in der Offenbarung, im Kapitel 22, da möchte ich auch noch mal einen Vers vorlesen, den 12. Also Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Also der Herr Jesus Christus, er kommt bald. Der Zeitpunkt ist nicht wichtig. Wir spekulieren gerne darüber und sehen auch die Zeichen und sollen auch wachsam sein, aber nüchtern wachsam sollen wir sein. Nicht einfach nur irgendwie wachsam und uns Träumereien hingeben, wie die Christen so gerne machen, um sich abzulenken vor der eigentlichen Sache, ob sie bereit sind und was sie tun in ihrem Leben für den Herrn. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Liebe, aber dennoch, was sie tun oder nicht tun. Und das ist also die Wiederholung, zeigt, dass es dem Herrn Jesus Christus sehr wichtig ist, das Thema Lohn. Und jetzt gehen wir und bleiben erstmal im Matthäus, ins Matthäus-Evangelium und gucken uns den eigentlichen Text an, nämlich das Gleichnis wollen wir angucken, der anvertrauten Talente. Matthäus Kapitel 25, die Verse 14 und 30. Auch ein sehr bekanntes Gleichnis, direkt nach dem Gleichnis der Jungfrauen. Also dieses ganze Kapitel dreht sich sehr stark um die Wiederkunft und über das Gericht. Also das steht immer zusammen in der Bibel. Und in diesen Versen, also Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, da spricht es wieder über die Bereitschaft letztendlich und was man getan hat. Wir gucken mal gleich, was genau es bedeutet. Ich lese die Verse mal vor. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein, zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Also wir sehen, es geht weiter. Die Wiederkunft ist nicht das Endereignis. In diesem Gleichnis wird letztendlich eine Rechenschaft gezeigt, eine beispielhafte und bildhafte Rechenschaft. Ganz kurz vorweg, ich finde noch ganz, ganz schön, einfach wie man sieht, dass diese Knechte, die Lohn empfangen und dem Herrn geben können und vorzeigen können, die Freude des Herrn bewirken. Also es geht wieder, auch bei dem Lohn, um die Freude des Herrn. Der Lohn ist wichtig als ein Dankeschön. Man bewirkt Freude im Herrn dadurch. Und ja, es ist eine Rechenschaft gefordert. Und das muss uns die Augen öffnen als Christen. Ja, aus dem Schlaf, in dem wir uns immer wieder aus Gefahr heraus oder aus dem Alltag heraus immer wieder reinversetzen, müssen wir ausbrechen und verstehen, dass es weitergeht, dass es nicht endet hier auf Erden. Und in Matthäus im Kapitel 6, wir gehen gleich wieder zum 25. Kapitel, also lasst dort ruhig eine Hand drin. In Matthäus Kapitel 6 möchte ich auch nochmal bekannte Verse vorlesen, einfach nochmal, weil es im Zusammenhang steht mit diesem Lohn. 19 bis 21, Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motte noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also das ist so eine Warnung nochmal, dass wir nicht den falschen Lohn uns sammeln. Ja, das betrifft uns Christen auch. Wir beschäftigen uns auch mit ganz normal mit allen Alltagssorgen wie jeder Mensch auf Erden. Und es ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, wie verbringe ich meine Zeit? Was mache ich damit? Wie investiere ich sie? Ja, wir haben gesehen, man hat verschiedene Talente bekommen. Was könnten diese Talente denn sein? Es sind die Sachen, die wir in unserem Leben machen und haben. Ja, Zeit ist vorweg ein riesiges Talent. Wir haben alle eine Lebenszeit geschenkt bekommen. Das Leben an sich ist sozusagen schon ein Talent. Und der Teufel muss nicht aktiv werden, um uns abzulenken. Allein schon, wenn ich mein Handy angucke, da gibt es vielleicht 2, 3 Funktionen, die wichtig sind, auf die ich nicht verzichten möchte, weil die sind wichtig zum Kontaktieren vielleicht. Aber der Rest ist voll eine Ablenkungsmöglichkeit. Und so ist es in unserem ganzen Leben. Es ist alles voll mit Ablenkungsmöglichkeiten, wo der Teufel sich freut darüber, wenn wir uns ablenken und letztendlich keine Frucht bringen für den Herrn, als Dankeschön für das, was er vollbracht hat. Und um das ein bisschen so zu visualisieren, für mich habe ich nämlich so reinversetzt, die Rechenschaft ein bisschen persönlich, das ist jetzt... Es wird nicht so sein, das ist also bildhaft gesprochen, wie ein Vater mit seinen Kindern oder mit seinem Kind redet, egal ob Junge oder Mädchen, und Fragen stellt. Zum Beispiel bei einer Arbeit, wenn man eine Arbeit geschrieben hat in der Schule. Ja, wie war es denn? Aha, warum hast du das nicht gemacht und das? Da hattest du doch so gelernt. Man redet darüber vielleicht. Und so ähnlich könnte es ja auch ablaufen im Dialog mit Gott. Ja, und wenn der Herr uns fragt, was hast du denn mit deiner Zeit gemacht, Johannes? Ich habe dir jetzt fast 38 Jahre geschenkt, Lebenszeit. Das waren viele Talente. Du hättest was machen können. Wie viele Menschen hast du denn erzählt von mir? Wie viel Geld hast du denn verdient und was davon hast du für mich verwendet? Warst du denn wirklich auch eifrig, wie ich in meinem Willen dir gesagt hatte, in der Bibel? Oder hast du es für dich vielleicht gemacht? Was war deine Motivation dabei? Hast du es gemacht, weil du die Blicke mochtest der Menschen, weil du die Aufmerksamkeit mochtest. Warum hast du mich nicht angesprochen täglich? Warum hast du mich nicht beachtet, mich nicht angebetet, in meinem Willen gelesen? War ich dir egal? Ich bin auch für dich am Kreuz gestorben. Ich bin extra, ich habe gelebt als Mensch, wurde Mensch, bin für dich am Kreuz gestorben. Was hat das in dir bewegt? Was hast du getan mit den Talenten? Was für ein Knecht warst du? Und diese Fragen, die sind sehr persönlich, wenn man das so nimmt. Aber so persönlich ist es, das Gericht. Es handelt um dich, es handelt um mich. Wir werden Rechenschaft ablegen. Und dabei geht es nicht um das Heil, es geht um den Lohn. Aber das ist genauso eine harte Rechenschaft, die wir ablegen. Und mich bewegt auch so ein bisschen die Frage, wobei wird uns denn Gott jeden Einzelnen erwischen? Bei was? Werden wir eifrige Diener sein und Gott sagen, und Gott wird sich über dich freuen, wird er sagen, schön, dass du mir gedient hast. Es ist schön, dass du das geehrt hast, das, was ich für dich getan habe, vollbracht habe, dass du es nicht einfach nur ausgenutzt hast, im Willen errettet zu sein. Und ich bin der Überzeugung, es wird keinen Menschen geben, der sich in das Himmelreich reinschummeln kann. Nicht ein Mensch letztendlich kann sich da irgendwie reinschummeln und reinkommen. Und da sehen wir ganz klar in der Bibel auch, dass es nur 2 Parteien gibt, entweder die, die gerecht sind oder die, die ungerecht sind. Es gibt in der Mitte keine dritte Partei. Ja, wir wissen aus den Sendschreiben heraus, Gott mag die, die für ihn Feuer haben oder die ihn ablehnen. Aber was er gar nicht mag, sind Laue. Und wir alle stehen in der Gefahr, lau zu werden, aus einem Alltagschristentum heraus. Wir müssen uns gegenseitig ermahnen und wachrütteln. Und diese Wachsamkeit und Nüchternheit ist wichtig, auch in der Mahnung. Wir sollen das predigen. Das steht im ganzen Thessalonicher. Wenn man sich den Brief mal durchliest, dann sehen wir genau, das ist die Botschaft des Thessalonichers. Das ist das, wo wir einfach uns gegenseitig Mut machen sollen. Wir sollen wachsam sein. Ja, und so müssen wir uns diese Fragen wirklich selber stellen und gefallen lassen. Warum willst du errettet werden? Ist es, um die Ewigkeit nicht in der Hölle zu verbringen, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen? Was sind die Gründe? Oder liebst du den Herrn? Kannst du sagen, Herr, ich liebe dich, wie wir das letzte Woche gehört haben. Ich fand es eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Predigt. Wir lieben entweder Gott und sind seine Kinder oder wir hassen Gott und sind die Kinder des Teufels. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen, ob es uns gefällt oder nicht, über die Zeit, über das Geld, über den Dienst und über unser Zeugnis, was wir nach außen geben oder nicht geben. Und ich möchte noch die Folgeverse lesen von Matthäus 25, 31 bis 46. Das spricht auch nochmal über dieses Gericht letztendlich. Nicht mehr über das Lohngericht, sondern hier geht es dann weiter einen Schritt. Aber man sieht einfach nur die Herrlichkeit Gottes und wie das ablaufen wird. Und es wischt einem die Schwärmereien weg und zeigt einem die Realität. Weil bei Gott gibt es keine Grauzonen. Er ist gerecht und unterscheidet immer in Schwarz und Weiß. Wir Menschen, wir wünschen uns 1000 Grauzonen, aber die gibt es nicht. Und das sehen wir einfach in dem Gericht. Es wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Also die Verse 31 bis 46. Das Gericht über die Heidenvölker. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, soweit der Text. Das ist das Gericht. Und es kommt hier in Matthäus direkt im Anschluss mit der Wiederkunft. Da werden ein paar Jahre höchstwahrscheinlich dazwischen sein, so ein Millennium ungefähr. Und wir sehen die Ernsthaftigkeit. dass es ums Ganze geht. Es geht nicht um eine Kleinigkeit. Und wie ich sagte, keine dritte Gruppe ist da erwähnt. Es gibt nicht die dritte Gruppe, die sich reingeschummelt hat oder wo es noch wackelig ist, sondern es ist alles ganz klar definiert. Mit dem Ende unserer Lebenszeit endet unsere Entscheidungsmöglichkeit. Mir ist auch noch sehr wichtig geworden, hier zu betonen, diesen Vers 41, ich lese den nochmal vor. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinem Engel bereitet ist. Das ewige Feuer ist für den Teufel, es ist für die Engel. Es ist nicht primär für uns Menschen erschaffen worden, sondern das ist die Absicht Gottes, dass der Teufel und die gefallenen Engel letztendlich da reinkommen. Und der Teufel wird leider schaffen, viele Menschen auch da reinzuziehen. Und das auch nochmal so gesagt, weil viele haben das Problem mit der Vorstellung, Gott ist so böse, so ungerecht, aber der Teufel ist es tatsächlich. Diese Strafe ist vorbereitet für den Teufel. Und er nutzt uns Menschen aus und unsere Unwachsamkeit, unseren Schlaf und die Ruhe, die wir immer genießen vielleicht. Und so hat jeder seine Schwachpunkte im Leben und muss sich hinterfragen, wie es denn steht um seine Wachsamkeit Gott gegenüber. Und deswegen ist diese Botschaft eine sehr ernste Botschaft. Sie mag erscheinen als etwas, was sehr hart ist, aber tatsächlich ist es die Botschaft der Gnade. Ich möchte noch einen sehr ermutigenden Vers vorlesen. Den habe ich mir jetzt hier auf dem Handy gespeichert, deswegen einen Moment. Ihr seht, Handys sind nicht nur schlecht. Und zwar im Philipper. Hier steht der, und ich lese den einfach mal vor. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir sehen hier, wir können dieses Werk gar nicht vollenden, das macht der Herr. Das sollte uns beruhigen im Herzen. Aber wir sollten diesen Blick auf die Liebe des Herrn richten und beten, dass sie gesteigert wird, dass sie größer wird, damit wir eifrig sind, damit wir diese Tugenden quasi, von denen wir gelesen haben, sich aktivieren in uns, damit wir verändert werden. Weil es ist ein Prozess, es hört nie auf. Egal wie reif und wie alt wir sind als Menschen oder als Christen, das hört nie auf. Und wir sollen und können und dürfen immer wachsen. Und dieser Lohn ist etwas, was dem Herrn gebührt letztendlich. Das ist ein ganz großes Dankeschön. Und das sollte der Blick sein von uns Christen. Er sollte nicht dieser schwärmerische Blick sein, den ein jeder gerne hat, auch besonders in der Jugend, kann ich mich daran erinnern. Aber es ist auch so, dass wir wachsam sein sollen und die Zeit jetzt nutzen sollen und auskaufen sollen. Jetzt leben wir noch, morgen oder heute sterben wir vielleicht oder der Herr kommt. Ja, wir haben die Zeit nicht in der Hand. Von daher preist den Herrn, dass er es in der Hand hat. Amen.